Einen wunderschönen Nachmittag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen bei unserem Podcast Alles außer Corona. Es begrüßen Sie ganz herzlich Omar Sarsam.
Schönen guten Morgen aus Wien.
Und Klaus Eckel.
Auch mit Kaffee bewaffnet. Schönen Nachmittag.
Ich diesmal mit Tee bewaffnet. Einen wunderschönen Nachmittag auch hier aus Beirut.
Ja, du sprichst es an, Nia. Wir haben eine Anfrage bekommen.
Wegen dieser Anfrage habe ich diesen blöden Scherz gemacht, ja?
Ja, eben.
Das wird doch bitte. Die Anfrage, Oma.
Die Anfrage ist gekommen mit dem Inhalt, wir mögen doch Fan unseres Podcasts, aber wir mögen doch bitte unseren Hintergrund ändern.
Ja, und bin extra umgezogen.
Mir hat das schon gemacht, ja, nicht schlecht.
Ich habe mir eine neue Wohnung gemietet, habe schnell die Bücher hingebracht und dieses Bild von London, diesen Stich von London aus dem 17. Jahrhundert.
London hast du? Ah, okay.
Ja, das ist London. Und okay. Da sieht man ganz rechts von mir, also jetzt in dem Fall das da, ist ja ein Kerzenständer. Ja. Mit den Kerzen, die sich schon so biegen. Warum, weiß ich nicht. Ich glaube, weil es im Sommer
Abstand,
zu warm ist.
Abstand. Ob die Kerzen halten Abstand jetzt.
Ja. Aber du hast dich doch irgendwie für ein bisschen was Fallisches entschieden, bei einer Anregung, deinen Hintergrund zu ändern, was ich spannend finde. Denn auch ich möchte dieser Anregung nachkommen und auch ich bin bereit, meinen Hintergrund zu ändern. Ist euch was aufgefallen?
Du bist älter geworden.
Na, nicht den Vordergrund, den Hintergrund.
Nein?
Ich helfe euch. Achtung, jetzt besser. Ah, so, wie gefällt euch der? Ich habe auch was Fallisches vorbereitet.
Was ist jetzt anders? Ich sehe es nicht.
Schönen guten Abend aus Paris.
Aber das ist ja unfair. Ich glaube, die Leute wollten doch, dass wir in andere Räume gehen. Nicht nur, dass wir mit Computer... Klaus, du hast drauf geschissen. Du bist da.
Nein, ich habe auch was. Bitte schön. Ich habe einfach mir überlegt, welcher Zustand oder welcher Raum würde meinen emotionalen Zustand am besten unterstützen. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe den Raum gefunden.
Das ist schön.
Wie lang hast du noch?
Da rufe ich jedes Mal beim Rudi und beim Sebastian an und frage, ob ich vielleicht Fußfessel hätte ich gern beim Lockdown rausgehen, eine Fußfessel zu machen.
Das sieht schön aus, Klaus. Aber weißt du, was das Coole ist? Es sieht wirklich so aus, als wärst du ganz nah bei der Hinterwand und als hättest du eine komplett andere Frisur. Siehst du das auch näher?
Ja, als hätte er eine Langhaarfrisur.
Wie eine Langhaarfrisur. Das ist eigentlich ziemlich cool.
Passt mir besser. Man darf ja nicht zum Friseur gehen, deswegen.
Nein, ich habe hier zum Beispiel folgendes Problem. Hier sind sie anliegend und wurscht, was ich mache, hier sind sie so. Ich weiß nicht, warum das ist.
Ja, gibt es nicht vielleicht irgendwen, der eine Anleitung schicken kann, wie man sich selber im Lockdown die Haare schneiden kann, dass man sich selber quasi eine körpernahe Tätigkeit oder Leistung, Dienstleistung anbietet?
Ich weiß es nicht, ob man das, da gibt es sicher ein Tutorial. Ich glaube, es liegt daran, dass ich seit 6 Wochen auf derer Seite auf der Couch liege.
Dann verlege dich einfach. Also du, dann umgekehrt. Aber ist es nicht, erstens zwei Sachen, die mir jetzt eingefallen sind, die letzten zwei Mal unseres Gesprächs. Die eine Sache ist, dass wir eigentlich, man merkt, wie groß die Krise ist, wenn sich drei Kabarettisten um das Anliegen von einem Zuschauer kümmern.
Wahnsinn. Aber für die restlichen 42 Minuten habe ich noch einen Zuschauer vorbereitet.
Wir kämpfen zu dritt um einen Zuschauer, der nichts bezahlt. Man merkt echt, tiefer können wir nicht mehr rutschen.
Nein, aber Klaus, es ist doch die Liebe zu unserem Publikum. Es war uns doch auch,
Publikum wenn wir mit 8000 Leuten... Wir reden von einem Zuschauer. Publikum ist plural. Es sind zumindest zwei.
Wir haben auf jeden Fall zwei, ja.
Publika.
Wir haben zwei. Publici, wie auch immer.
Was ist der zweite?
Aber wir haben einen zweiten mit einer Anfrage. Mit der Anfrage, hallo ihr drei, glaubt ihr, dass ihr aufgrund der Covid-Situation, der aktuellen Situation, in Zukunft neue Redewendungen, wie zum Beispiel diese Redewendungen verwenden werdet? Wie zum Beispiel eine Hochzeit im kleinen Rahmen, die dann später heißen könnte, eine Corona-Hochzeit.
Aber Corona-Hochzeit ist ja keine Redewendung, ist eine Bezeichnung.
Nein, aber dass man sagt zum Beispiel, sagt man vielleicht in Zukunft nicht mehr, hey, das gefällt mir urgut und ich finde, das hat eine total feine Ausstrahlung, sondern sagt, das ist voll FFP, Alter. Oder du gehst mir auf die Immunglobuline. Oder Alter, wenn ich seine Stimme höre, dann macht er mir systemische Hyperinflammation, Alter. Oder ich weiß es nicht.
Wisst ihr, wenn man gar nicht mehr kann und ermüdet ist und nicht zum tausendsten Mal dasselbe sehen möchte oder machen möchte, sagt man, ich bin voll Pressekonferenz.
Ja. Genau. Ich glaube, das geht viral. Genau.
Ja.
Was ich mich auch frage, das passt ein wenig im Zusammenhang, wie wir uns dann, weil es wird sich, was sich auch verändern wird, ist die Art des Grüßens. Also wenn wir mal alle Herdenimmunität erreicht haben, beziehungsweise geimpft sind, werden wir uns alle wieder bei den Begrüßungen in die Arme fallen und abbusseln oder wird das wieder eine langsame körperliche Annäherung? Also der kleine Finger, dass ich die am Anfang mal vorsichtig berühren, wieder aus Entfernung oder fangt es mit einem Kopfnicken an oder vielleicht mit einem Küsschen, was geschickt wird, oder vielleicht begrüßen wir uns vielleicht in einem Jahr mit einem Rückwärtssalto. Jeder macht, wenn er den anderen sieht, ein Rückwärtssalto als Zeichen der Freude.
Es kippt komplett ins Gegenteil, und wenn dann das Virus weg ist, dann tun wir uns alle, wurscht, ob wir uns kennen oder nicht, abschmusen zur Begrüßung. Zungenkuss. Einfach, wenn es Zungenkuss, genau. Und dann ist wirklich, dann sind Viren wahrscheinlich unser geringstes Problem. Dann haben wir,
also ich freue mich schon, wenn ich dann beim Billa bei der Wurst, die Verkäuferin mit Zungenkuss begrüße. Das freut mich sehr,
Der Rückwärts muss ja da weit drüber über diesen Spuckschutz. Das ist ja.
Wobei, weißt du, wie sie uns begrüßen werden, wenn alle geimpft sind? Wenn wirklich alle geimpft sind und es wirklich vorbei ist, weißt du, wie sie uns begrüßen werden? Servus Opa, werden sie sagen zu uns.
Bei mir sagen sie jetzt schon, Servus Oma.
Der blöder Witz mit deinem Namen.
Ich glaube, sehr gut. Ich sehe nämlich schon so nach körperlichem Kontakt.
Okay. Nein, sag bitte.
Sag körperlich.
Ich wollte nur sagen, ich sehe nämlich schon so nach körperlichem Kontakt, dass ich vermute, dass ich sogar mit Steuerprüfer schlafen werde vor Begeisterung.
Ich habe geglaubt, du sagst jetzt, ich sehne mich so sehr nach körperlichem Kontakt, dass ich sogar mit meiner Frau schlafen würde.
Nein, so sehr, so extrem ist es noch nicht, um mit Steuerprüfer.
Ach Gott. Bitte, für alle Frauen, die uns zuhören, das kann man natürlich auch umdrehen, diesen Gag. Also das kann man natürlich auch mit dem Ehemann machen. Ja? Nur, ich sage jetzt nur wegen der politischen Korrektheit. Du, ich habe mir fix vorgenommen, auf die Arschloch-Skifahrer zu schimpfen, die jetzt ganze Europa wieder anstecken. Und in Tirol gibt es jetzt, glaube ich, schon 48 Mutationen.
Ich weiß ja gar nicht mehr, woher. Ich kenne die Länder gar nicht mehr, woher diese Mutationen alle kommen.
Ja. Es gibt, glaube ich, auch schon viel mehr Mutationen. Wir kennen halt nur die paar.
Genau, die kommen aus viel mehr Ländern, als es gibt.
Ja. Und ich würde sagen, nachdem das vom Skifahren ja hauptsächlich kommt und Ischgl ja ganz Europa angesteckt hat, sollte man zu Ehren der Skifahrer die Nadel, mit der man geimpft wird, Schröcksnadel nennen.
Ah, sehr schön.
Aber weißt du, nein, sie können natürlich nichts dafür, und es ist natürlich ein Menschenrecht, Skifahren, ja. Aber es ist natürlich schon absurd, nicht, dass jetzt schon wieder es so ist, dass in Wien und Burgenland ist diese Inzidenzia, die Kredenzia ist ja unter 100 seit heute.
94 war es gestern, glaube ich, ja. Aber man darf den Menschen, die Skifahren gehen, nicht so böse sein. Ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe schon mal.
Nein, ich bin ja nicht böse.
Nein, aber du musst überlegen, es ist ja nicht so viel erlaubt. Und das kleine bisschen, was erlaubt ist, da sammeln sich die Menschen natürlich. Und ich verstehe das. Also es ist schwierig. Ich tue mir auch schwer. Aber was willst du machen? Du hast ja nicht so viele andere Möglichkeiten. Wenn du dich endlich einmal bewegen wirst, gehst Skifahren, wenn du es dir leisten kannst.
Das ist richtig, es gibt nicht so viele Möglichkeiten, sich anzustecken. Und was sollte das nutzen? Das ist richtig, ja.
Ja, es ist eine schwierige Frage, aber ja.
Ja, ich weiß es halt nicht.
Klaus, was ist dein?
Wir haben halt diese großartige, was mir gerade auffällt, ist, dass wir überall sofort diese Neiddebatte haben. Die Theaterleute sind auf die Skifahrer neidisch, wobei ich jetzt in meiner Funktion beides erfülle. Ich gehe gerne ins Theater, ich bin gerne im Theater und gehe aber auch gerne Skifahren. Und dann ist diese Impfneiddebatte gekommen. Das heißt, darf der Bürgermeister sich impfen? Also es sind ja mehr Bürgermeister als Bürger in Österreich geimpft. Die Frage ist halt, da kommt gleich die nächste Debatte, ist das nicht unfair? Also wir haben lauter solche Neiddebatten im Moment gerade, wer darf was? Also es geht ja oft nicht mehr darum, was tragen wir zur Lösung bei, sondern wer holt sich einen kleinen einen Vorteil heraus. Da sind jetzt alle, da haben wir so eine Blockwart-Stimmung gerade, dass jeder den anderen mit Argusaugen beobachtet. Nützt er da die Situation aus? Nützt er die Kurzarbeit aus? Nützt er das Skifahren aus? Nützt er irgendeine Förderung aus? Nützt er, trifft er wen heimlich? Und ich weiß nicht, ob wir jetzt, ich möchte, persönlich versuche ich aus diesem Denunzieren rauszukommen, ehrlich gesagt.
Wie man es macht, ist es falsch. Nur wenn du einen Bürgermeister dabei erwischt, dass er in der Nähe einer Impfstation eine übrig gebliebene Impfung nicht nimmt, dann wird der natürlich auch an den Pranger gestellt. Also ich setze mich hiermit für die wenigen Bürgermeister ein oder diejenigen Bürgermeister, die wirklich drankommen wollten und drangekommen sind. Das gegenteilige Beispiel stand vor 3 Tagen in der Zeitung, in irgendeinem Pflegeheim dürften 5 Impfungen weggeworfen worden sein, weil es gab zwar Menschen, die sich hätten impfen lassen wollen, aber irgendjemand hat gesagt, nein, die sind vorgesehen für dieses Heim, wenn das ausgeimpft ist, muss man die restlichen 5 weghauen. Habt ihr das gelesen? Und ich möchte mich hiermit einsetzen und möchte sagen, ich impfe auch Bürgermeister.
Und innen.
Ich würde, bevor man es wegschmeißt.
Auch uns Bürgermeisterinnen.
Und drinnen. Natürlich, also bevor man einen Impfstoff wegschmeißt, würde ich es auch jemandem, würde ich den natürlich jemandem geben, der in der Nähe ist. Und dann die Debatte im Nachhinein führt dazu, dass sich manche gar nicht mal mehr trauen, das zu verimpfen, was ja absurd ist. Wenn es wen gibt, der es will und wenn es dafür vorgesehen ist, wenn es passt und wenn es keine Kontraindikationen gibt.
Aber Wahnsinn. Hast du gelesen, in Südafrika hat eine Reinigungskraft bei einem Labor hat den Kühlschrank zum Putzen hat sie den ausgeschalten und drinnen war massenweise Pfizer-Impfstoff und die hat dann einfach Staub gewischt und hat den Kühlschrank abdrehen müssen, weil die wollte hinter den Kühlschrank und jetzt ist halt extrem viel Impfstoff vernichtet. Ja, aber jetzt, ich finde das irgendwie trotz der Tragik irgendwie eine lustige Geschichte. Was ich mich auch noch frage, was passiert
mit Impfstoff von Schmeiser?
Vielleicht kennst du dich da aus. Was passiert mit den Glasflaschen? Gibt es da eine Recycling? Weil das haben die Grünen noch nie diskutiert, dass es überhaupt kein Recycling von den Glasflaschen gibt. Gibt es ein Flaschenpfand auf Impfstoffglasfläschchen?
Das ist, du wüsstest, was mit solchem medizinischem Abfall wie einem solchen Einmalnadelhalter passiert, dann wäre das ganz, ganz schlimm. Das glaubt man gar nicht. Sehr viel Instrumentarium ist Wegwerfinstrumentarium und sobald
es. Was passiert da jetzt mit dem Ding?
Das kommt in den Müll, je nachdem, ob es kontaminiert ist oder nicht. Wenn es kontaminiert ist, gibt es eine eigene. Das kann ich euch sogar zeigen, glaube ich.
Kann ich Was euch heißt sogar... kontaminiert? Wie kann denn das kontaminiert sein?
Kann nicht kontaminiert sein. Okay. Aber wenn es
also, kontaminiert wäre. Du meinst, wenn ich geimpft werde und mir wird übel und ich speibe drauf?
Wenn du drauf speibst, ist es kontaminiert und dann kommt es in so eine Spritzenbox hinein und da ist dann kontaminiertes Zeug. Da kommen die Fläschchen grundsätzlich nicht hinein. Aber es gibt medizinische Abfallbehälter, schwarze Tonnen, große schwarze Tonnen, da schmeißt man das weg. Du meinst, ob man nicht einen Pfizer-Impfstoff zu einem Moderna recyceln könnte, das Flascherl?
Oder zumindest zu einem AstraZeneca, weil ich meine, ich habe im Moment den Eindruck, dass wir hier auch eine Klassendebatte haben. Aber ich kenne mittlerweile, neben dir auch andere Ärzte, die sich jetzt alle schon mit dem First-Class-Impfstoff haben impfen lassen. Und für Leute wie für mich und mir bleibt die Holzklasse der Impfstoffe übrig, nämlich dieser AstraZeneca mit 70% Wirkung, mit ein paar, wo die Alten anscheinend ein paar Allergien entwickeln können. Das heißt, wir haben hier eine Zweiklassen-Impfgesellschaft. Ganz offensichtlich. Vielleicht kommen dadurch, dass neue Impfstoffe kommen, vielleicht eine 3, 4, 5 Klasse. Also jeder möchte ja den RNA-Impfstoff.
Also auch wenn ich. Also wenn du eine wissenschaftliche Antwort haben möchtest,
ja,
musst du bei den anderen fragen. Aber ich hätte eine andere. Nein, ich hätte, es wird viele Impfstoffe geben und es wird sich aber erst im Laufe der nächsten Monate zeigen, welcher Impfstoff für welche Gruppe am ehesten geeignet ist. Jetzt ist es empirisch. Man hat Studien, die gewisses sagen. Man wird aber drauf kommen. Der oder der Impfstoff wirkt besonders gut bei Älteren, der wirkt besonders gut bei Jüngeren und das müssen wir abwarten. Und bis dahin können wir darauf vertrauen, dass die Studie der Zulassung eine unglaublich groß angelegte war.
Bis dahin können wir vertrauen, dass alle Ärzte den First-Class-RNA-Impfstoff einmal haben.
Also, schau mal, ich glaube, uns wird immer wieder vorgehalten, dass wir irgendwelche Hintergründe oder sonstige Daten hätten im Kopf, die uns zu unseren Aussagen führen. Das ist natürlich ein völliger Schwachsinn. Ja. Nein, natürlich nicht.
Ich glaube, uns drücken Sie, uns Theaterleute und Schauspielerinnen, Sängerinnen, Kabarettistinnen und so weiter. Uns werden Sie im September die Theater wieder zusperren und Sie drücken uns Aspirin in die Hand.
Abgelaufen ist.
ein abgelaufenes Aspirin. Mehr kriegen wir, glaube ich, nicht. Ganz ehrlich.
Für eine völlig falsche Erkrankung. Du kriegst gegen eine Magenblutung ein Aspirin. Das macht es nur schlimmer. Aber du kriegst wenigstens
was. Ich kann auf
Nein, aber bitte lass mich ganz kurz eine Ampulle brechen für die verschiedenen Impfstoffe. Wir wissen noch nicht, wie gut welcher Impfstoff wobei sein wird. Und Sebastian Kurz hat ja gesagt, er würde sich mit dem AstraZeneca-Impfstoff impfen lassen. Ich sage euch, ich hätte jetzt, wenn ich die Möglichkeit, die nochmal großartig organisierte Möglichkeit gehabt hätte, ich hätte jetzt jeden der drei Moderna, AstraZeneca oder BioNTech relativ gleich gern genommen. Relativ, weil ich mich einfach
nicht genau auskenne. Ich habe mit einem Arzt gesprochen, dessen Namen ich jetzt im Podcast nicht nennen möchte, der mal gesagt hat, er ist sehr froh, dass er RNA-Impfstoff hat und das AstraZeneca zeigt, hätte er sich vielleicht nicht reinspritzen lassen. Aber gut.
Das ist aber halt, kennst du nicht diese typisch menschliche Haltung, das, was du kriegst, redest du dir immer schön. Und ich glaube, wenn ich den AstraZeneca gekriegt hätte, hätte ich gesagt, ich bin wahnsinnig froh, dass ich den AstraZeneca gekriegt hätte, weil das und das und das, ein menschlicher Zug. Die Kirschen waren eh sauer. Was ist das? Der Wolf und die sauren Kirschen. Ist es nicht so?
Ja.
Und ich glaube, dass
ja, aber ist es nicht, entschuldige, wenn wir jetzt darüber reden, wer womit geimpft wird, komme ich mir doch vor, wir drei sind so wie, ich weiß es nicht, die ersten Ostdeutschen, die im KDW oben bei den Austern vorbeigehen. Wir werden das nie, also das ist ja jetzt ein Liefer, das ist eh nicht da. Weißt du, was ich meine? Also wir...
Richtig.
Wir sehen das so da im Schaufenster, aber es ist schon ausverkauft. Jetzt kommen diese Impfstoffe wieder nicht in der Menge, in der wir sie brauchen.
Also ich glaube, dass der Trabi eigentlich zur Geburt des Kindes bestellt hat und wenn er dann 18 war, war der Trabi fertig. Vielleicht muss man jetzt, wenn man...
Ich habe meine drei Enkelkinder, die noch nicht gezeugt sind, schon angemeldet für die Impfung.
Für die Impfung.
Hoffe, es geht sich aus. Hoffe, es geht sich aus. Naja. Sollen wir noch ganz kurz drüber reden, ob wir glauben, ob der Lockdown verlängert wird oder lassen wir das heute aus? Wir reden schon wieder sehr viel über Corona.
Ja.
Das stimmt.
Wir wollen.
Was anderes vorbereitet? Ich glaube, ich irgendwas anderes. Vielleicht habe ich noch was von einem Zuseher, der uns noch was auf ein anderes Thema ablenken könnte.
Was schau mal, Zuseher. Ansonsten hätten wir gesagt, dass wir mit den Trotteleien der Menschheit weitermachen.
Können wir auch. Und ich hätte eine Sache hätte ich noch für diese Redewendungen, ist mir noch was eingefallen. Zukünftige Redewendungen. Wenn mich mal jemand fragt, wie stellst du dir deine Zukunft mit einem Wort vor, würde ich sagen, Influencer.
Du merkst an unserer Reaktion, dass wir es nicht verstanden haben.
Influencer, meint er.
Influencer.
Ja. Nein, Influencer, so wie die Grippe. Ist das nicht lustig?
Ja, schon, aber ist ein bisschen schon
strafbar. Das ist überhaupt nicht lustig.
Ist das nicht lustig, wenn Influencer genauso klingt wie Influencer?
Ja, aber er ist relativ, der Schmied, ehrlich gesagt, relativ, also ja, der
aber dann, du hast ihn falsch vorbereitet, du kannst mir nicht jemanden fragen.
Er hat Stoppeln, würde ich mal vorsichtig sagen, zumindest.
Wirklich? Ich finde den, also für mich ist der super.
Ja, aber die Frage war, wie stellst du dir deine Zukunft vor?
Ja.
Und du sagst drauf, als Influencer.
Nein, ich sage nur Influencer.
Ja, aber das ist überhaupt nicht lustig. Das ist nicht einmal nicht lustig, Oma.
Na, entschuldige, das ist
aber was entweder, ist denn daran lustig?
Du siehst es wieder zu eindimensional.
Ja. Mittel. Gar nicht lustig.
Nein, nur weil, ich glaube bei dir auch das Erkennungsmuster, nur weil nicht Budern vorkommt, ist es nicht kein Witz.
Nein. Wie stellst du denn?
Du hättest sagen müssen, wir budern den Influencer, dann hätte er nie gelacht.
Nein, wie stellst du dir in Zukunft vor? Syphilis. Das ist ein bisschen lustig.
Aber Influencer ist deswegen lustig, weil es so vielschichtig ist.
Ja, aber dann musst du das anders vorbereiten. Was machst du auf Instagram? Influencer, Gesundheit oder irgendwas. Abgesehen davon, dass Influencer wie Influencer heißt, da hat der Klaus schon recht, es ist an sich schon nicht so lustig, weil ja Hahn kann ja auch ein Wasserhahn sein und ein Hahn. Und wenn man sagt, mein Haustier ist gestorben, weil ich habe den Hahn aufgedreht und du hast ihn aber umgebracht, weil du ihn mit dem Wasserhahn verwechselt hast, ist auch nicht lustig. Also so Doppelbedeutungen von Wörtern sind oft nicht so lustig, wie man glaubt.
Ja. Na gut, aber wir könnten ja fast eine neue Kategorie eröffnen. Wir machen den Witz wieder gut. Das ist ja relativ nett.
Wir machen den Witz wieder gut.
Wir machen den Witz wieder gut.
Ich würde mit einem schlechten Witz wieder gut machen, weil ja der Mathematik ist ja auch Minus und Minus ist Plus. Das heißt, jetzt haben wir einen Negativwitz, jetzt brauchen wir noch einen Negativwitz. Dann wird das.
Aber meine Theorie ist, das war ja gar kein Witz.
Nein, es war ja eh nicht wirklich ein Witz. Es war ein Wortspiel, aber ein in meiner Welt schön.
In deiner Welt?
In meiner Welt, in meiner kleinen grünen Welt.
Muss eine furchtbare Gegend sein. Na gut, dann kommen wir doch. Hast du den Jingle vorbereitet? Kommen wir, meine Damen und Herren, zu unserer. Also, ich habe kein Hemd, ich wollte mein Hemd machen. Kommen wir zu unserer Kategorie, die größten Dummheiten der Menschheit oder die größten Fehler, oder was haben wir gesagt?
Die größten Fehler der Menschheit.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei unserer historischen Sendung Die größten Fehler der Menschheit. Habt ihr was vorbereitet?
Ja, ich habe total vorbereitet. Ich habe ein wirklich interessantes Buch gelesen. Habe ich an einem Tag verschlungen. Das heißt, der Alleswisser, glaube ich. Da hat einer sich durch Wikipedia gearbeitet und hat die interessantesten Artikel von Wikipedia über, ich glaube, 6 Jahre Arbeit in ein Buch zusammengefasst. Und ich habe, das war im Radio, wurde es vorgestellt, und habe es sofort verschlungen. Es ist unglaublich viel Unfug auf Wikipedia, aber auch interessante Sachen. Da habe ich mir gedacht, einiges passt wirklich zum Thema und ich habe es mir rauskopiert, also ich fladere es gerade aus dem Buch der Alleswisser. Es geht da um skurrile Todesarten und da waren ein paar, die hatte ich wirklich nicht am Schirm und die finde ich sehr witzig und sehr skurril. Zum Beispiel auf Wikipedia steht das auch alles, 620 vor Christus, der athenische Gesetzesformer Drakon erstickte unter einem Berg von Mänteln und Hüten, die von dankbaren Bürgern in einem Theater auf ihn geworfen worden waren. Also das ist ja großartig, oder? Also aus Dankbarkeit...
Ja, Tom Jones ist ja auch fast schon einmal an einem Höschen erstickt.
Ja, das sind die Nachkommen von, das ist der reinkarnierte Gesetzesformer, ist der Tom Jones vom Drakon wahrscheinlich. Aber es ist eine sehr schöne Geschichte, finde ich. Dann habt ihr das gekannt, das habe ich irgendwann einmal schon gehört, aber ich fand es witzig, weil es war dann wieder am Schirm, 455 vor Christus, Aeschylus, der große Tragödiendichter, du weißt das anscheinend, wurde laut dem Schriftsteller Valerius Maximus von einer Schildkröte erschlagen, die von einem Greifvogel fallen gelassen worden war. Der Vogel verwechselte angeblich den Kopf des Aeschylus mit einem Felsen und benutzte ihn zum Aufbrechen des Schildkrötenpanzers.
Ja. Also, da hilft das kein... Das ist eine Satire auf den Aeschylus.
Okay.
Schau mal, der Adler war immer das Zeichen für Zeus. Der Göttervater Zeus ist immer als Adler geflogen. Und der Aeschylus hat ja oft, Prometheus und so weiter, diese ganzen Geschichten verwendet. Und es wäre schön, wenn er wirklich so gestorben wäre, aber es ist eine Verarschung des Aeschylus, dass sozusagen der Göttervater Zeus seine Stücke scheiße findet. Aber natürlich großartig. Der Adler glaubt, das ist die Glatze ist, dann kann mir auch leicht passieren.
Kann dir auch passieren. Ich weiß jetzt, warum du in der Stadt wohnst und nicht am Land, weil du hast weniger Adler.
Ich habe Angst, dass die vielen Adler in
auf deinem Schädel eine Schildkröte
in der Steiermark einen Kürbis, in dem Fall einen Kürbis versuchen zu öffnen.
Oder ein Uhudler.
Ein Uhudler, ein Uhudlerfloschen.
Ein Adler.
Wenn ein Uhudler, das ist lustig, das zum Beispiel ist sehr lustig.
Ja, vielen Dank.
Wenn ein Adler einen Uhudler trinkt, heißt er Ahadler.
Wir haben schon einen Titel für den Podcast. Wir haben schon einen Titel.
Wenn heute. Ein Adler das ist einen Uhudler trinkt, heißt es Ahadler. Ich schreibe es auf.
Ja.
Und ich bin jetzt fertig. Die eine Sache fand ich noch ganz interessant von den Todesorten. Da bin ich fertig. 1567, Hans Steininger, der Stadthauptmann von Braunau, was immer dort kommt, brach sich das Genick, als er über seinen eigenen Bart stolperte. Das kann man sagen. Der Steininger verstaute den Bart, der fast 1,5 Meter lang war, normalerweise zusammengerollt in einer Brusttasche und hat das aber einmal vergessen. Großartig.
Deswegen, aber die Frage ist er vor oder nach dem Stolpern verstorben?
Ist er mit oder an dem Bart verstorben?
Mit oder am Bart? Ist er auf oder in den Bart getreten?
Aber man sieht nicht nur bei FFP3-Masken, auch beim Gehen, bitte rasieren, es ist der Bart, schadet.
Mit der FFP2-Maske, Oma, muss ich mir das abrasieren oder was?
Nein, sonst ist es eine FFP 0,4.
Das wird mir reichen.
In Wirklichkeit ist das auch der Grund, warum man beim Bundesheer immer rasiert sein muss, um diese ABC-Schutzmasken dicht anliegend am Gesicht zu haben, da sie sonst weniger oder konkret nahezu keine Wirkung haben. Also wenn du es wirklich richtig ernst meinst, müsstest du dir täglich auch die kleinen Stoppeln nachrasieren.
Das heißt, die Taliban werden jetzt große Cluster bilden, habe ich das richtig verstanden?
Es wäre natürlich später interessant, ob...
Taliban-Cluster. Das heißt,
da muss man jetzt wirklich abrasieren. Taliban-Cluster.
Das wird man wahrscheinlich im Nachhinein gut retrospektiv sagen können, dass man sagt, ja, stimmt, sehr, sehr viele Menschen mit Bärten haben sich besonders häufig angesteckt. Aber ich denke, die Rasur ist kein Ersatz für verantwortungsvolles Verhalten.
Ja. Habt ihr was vorbereitet?
Ja, Oma, hast du was?
Ich habe nichts Lustiges, sondern nur einer der größten Fehler in der Medizin ist, oder rund um die Medizin, ist den Placebo-Effekt gleichzusetzen mit wirkungslos, weil das stimmt nicht.
Ja, richtig.
Placebo-Effekt hat ja bei uns allen so den Beigeschmack von Hüftnet. Stimmt aber nicht. Der Placebo-Effekt ist ein sehr, sehr, sehr hilfreicher, sehr wirkungsvoller Effekt. Und das ist einer der größten Fehler, den so gering zu schätzen. Ich fände es viel spannender, ihn zu erforschen und zu sagen, wie kommt es überhaupt dazu? Wie kommt es überhaupt zu einem Placebo-Effekt, der ja wirklich Wirkung hat?
Die Lösung für die ganze Pandemie, dass es eine Placebo-Impfung gibt, wo ich meinem Immunsystem vorgaukel, dass jetzt ein echter Wirkstoff kommt, es entwickelt Abwehrkräfte und ich muss nicht auf den Pfizer-Impfstoff warten.
Ja, die Studie dazu wurde abgebrochen wegen zu vieler allergischer Reaktionen, glaube ich.
Aber Oma, geht eigentlich der Placebo-Effekt auch umgekehrt?
Ja, Nocebo heißt der.
Nocebo, den gibt es schon.
Also, dass ich ein Mittel nehme und es wirkt nicht.
Nein, dass du am Beipackzettel zum Beispiel, ist, wenn man hat, Oma, ich möchte medizinisch, möchte echt hier reden, nicht du.
Ich habe kein Virus.
Nein, der Beipackzettel, du liest ja oft einen Beipackzettel durch, ist ja oft das Lustige, dass bei Antidepressiva als Nebenwirkung steht, dass man Depressionen kriegen kann. Ja. Und man liest sich ja oft diese Nebenwirkungen durch und man kriegt sie dadurch, dass man sie gelesen hat manchmal.
Entschuldige, Klaus, kurzer Widerspruch, dass man bei Antidepressiva Depressionen kriegen kann. Entschuldige, jetzt lehnt er sich zurück. Aber in diesem Beipackzettel steht drinnen, dass Teile davon, du hast ja oft zum Beispiel eine Angststörung gekoppelt mit einer Depression, die Angststörung eine Zeit lang ein bisschen vor der Depression behandelt wird. Das führt dazu, dass der sogenannte anxiolytische, angstlösende, das ist quasi das gleiche wie angstlösend, klingt noch gescheiter, anxiolytische Teil schneller wirkt und deine Depression durch deine Angstlösung dazu führt, dass du was tust, was du vielleicht sonst nicht tun würdest, weil du die Angst davor verlierst, dir weh zu tun. Und deswegen steht es drinnen, dass das verstärkt werden kann. Da muss man aufpassen. Die Depression per se wird nur in... kann ich mir nicht vorstellen, dass du mit einem Serotonin-Rückaufnahme-Hämmer wirklich nicht, dass da nicht wirklich besser geht. Aber wurscht, Entschuldige, ich habe dich unterbrochen, du hast dich zurückgelehnt, lehn dich vor, ich lehne mich zurück und höre nur mehr zu.
Was?
Du musst doch noch eine Dummheit der Menschheit von dir geben, Nia.
Ja, ich möchte heute mit einer Dummheit, die ich letztens recherchiert habe, da gibt es übrigens auch einen, wenn es wirklich historisch interessiert, einen wunderbaren Podcast. Hast nicht du denn mir empfohlen, Klaus, wo zwei Historiker, die haben dasselbe Thema behandelt, das ich jetzt, die Leichensynode.
Nein.
Es gibt einen historischen Podcast, wo das auch behandelt wird. Den habe ich mir dann auch angehört. Da hätte ich mir die 24 Bücher ersparen können, mit denen ich das gesucht habe. Aber es war leider zu spät. Es gab im Jahr 892, glaube ich, so in der Gegend, gab es in Rom einen Prozess gegen einen Papst. Also Stefan VI. Hat den Papst Formosos sozusagen eine Synode abgehalten, einen Prozess abgehalten und der wurde dann auch verurteilt. Das Pikante, und deshalb glaube ich, dass eine der größten Dummheiten der Menschheit war, das Pikante daran ist, dass der Papst Formosus zum Zeitpunkt seines Prozesses tot war. Also der Papst Formosus ist gestorben, war 9 Monate schon begraben. wurde von Stefan, den, auf Betreiben von Stefan den VI. Wurde er ausgegraben. Es wurde ihm angezogen, das ganze Bischofsornat, also Bischof von, das war noch eine Zeit, wo der Papst nicht das Oberhaupt der katholischen Kirche war, sondern der erste Bischof unter allen war und sozusagen noch nicht die Macht hatte. Also er musste noch, deshalb gab es damals im Vatikan auch so viele Machtkämpfe. Es gab auch noch nicht das Kollegium, wie heißt das, wenn die Kardinäle sitzen, die, wenn sie den Papst wählen, wie heißt das? Jetzt fällt es mir nicht ein, die
Konklave,
genau. Es gab noch nicht das Konklave, sondern es gab quasi die Adeligen von Rom und die Bürger von Rom haben jeweils, wie bei uns Politiker mit einer Partei, versucht, den zum Papst zu wählen, nein, den zum Papst zu wählen. Diese Zeit war auch die Zeit, es wird genannt die dunkle Zeit der katholischen Kirche, weil da gab es, glaube ich, in 11 Jahren 8 Päpste, von denen 6 ermordet worden sind, teilweise auch von ihrem Nachfolger. Und den hat man also dieses angezogen, das Bischofsornat, dann haben sie den hingesetzt im Vatikan und dann saßen die ganzen anderen Bischöfe von Italien da und dann wurde Prozess über den Formosus gehalten, weil nämlich, das ist jetzt ein historisches, kompliziertes, sehr kompliziertes Detail, aber nur ganz kurz, Stefan der VI. War eigentlich rechtmäßig, konnte der gar nicht Papst werden, weil er Bischof von woanders war, von einer anderen Stadt. Und man hat damals gesagt, das hat man Translationsgesetz genannt, es durfte nicht ein Bischof von irgendwo, durfte nicht zum Papst gewählt werden, weil sozusagen dann die Papstwahl nur seiner Karriere dient. Also, und sie haben es natürlich auch deshalb gemacht, das Gesetz, damit sie ihre Schackeln aus Rom, da sind ja teilweise 25-jährige Menschen, die der Neffe von irgendeinem Adeligen waren, den haben sie schnell zum Priester gemacht und gleich 2 Tage später zum Papst gewählt. Und der ist also unrechtmäßig Papst geworden. Das Interessante daran ist, warum hat er den Prozess abgehalten? Gibt es mehrere Gründe. Einer davon ist der, dieser Papst Formosus hat ihn, den Stefan den VI., zum Bischof von dort gemacht. Wenn er jetzt den Formosus verurteilt, dann ist alles, was der Formosus gemacht hat, ungültig. Das heißt, er war nie Bischof von dort und ist rechtmäßigster Papst, rechtmäßiger Bischof von Rom. Das Allerbekannteste an der Sache ist, der Prozess hat auch deshalb stattgefunden, dass das Verbrechen, das er dem Formosus vorgeworfen hat, war genau das. Der Formosus war nämlich Bischof von Porto, also vom Hafen von Rom, und ist dann zum Papst gewählt worden. Jetzt hat der Papst gesagt, pass auf, der hat dasselbe gemacht, selbe Verbrechen. Er hat gesagt, den zahlen wir aus dem Grab heraus, ziehen ihm das an, setzen ihn hin, verurteilen ihn. Der ist auch verurteilt worden.
Der hat, nachdem sie ihn ausgegraben haben, hat er noch ein Doktoratsstudium in Bratislava abgeschlossen.
Nachdem sie ihn ausgegraben haben, genau, hat er in Bratislava noch ein Doktorat gemacht. wurde verurteilt. Dann haben sie ihm 3 Finger der rechten Hand abgeschnitten, die Finger, mit der Papst segnet. Und haben die Leiche in den Tiber geworfen. Ja. Und ich finde, das ist wirklich eine der, das ist überhaupt, also dümmer geht es ja nicht mehr. Also dass du, einerseits auch faszinierend, dieser Stefan der VI., dass ich gedacht, pass auf, ich habe dasselbe Verbrechen gemacht wie der Typ. Wenn ich den Typ verurteile, dann hat er mich nicht zum Bischof gemacht, dann bin ich also rechtmäßiger Papst. Und grab den aber aus. Und das Allerlustigste an der Geschichte, und man müsste fast eine Komödie schreiben, ein Dekan wurde natürlich abgestellt als Verteidiger von der Leiche. Das heißt, da ist einer, irgend so ein kleiner Unterschackel ist neben dem Toten, der die Leiche, der liegt so da. Und der Papst, der Stefan der VI., hat gesagt, das ist ein Verbrechen und Jesus wird dich bestrafen. Was hast du dazu zu sagen? Und der kleine Priester, der Dekan, hat für den gesagt, naja, ich habe halt geglaubt. Aber was sagst du? Weißt du, was ich meine? Das muss ja unfassbar sein.
Ich finde ja, dass der Verstorbene sich noch mit seinem Leichengeruch gewehrt hat gegen das Gericht. Finde ich auch sehr schön.
Muss wahnsinlig gestunken haben.
Haben im Gerichtssaal. Also,
9 Monate in der Gruft. Ja? Also der war auch schon leicht angefault. Natürlich, die wurden wahrscheinlich ein bisschen einbalsamiert. Aber dem ist wahrscheinlich das eine Wangerl runtergehängt und die Zähne sind da. Wenn der zu laut geschrieben hat, was sagen Sie dazu? Ist einem die Zähne so runtergefallen.
Aber eine Frage, wäre das nicht eine schöne Idee, um noch einen Prozess mit einem ehemaligen Kärntner Landeshauptmann aufzurollen?
Ja, Stellungsprozess als Zeuge.
Die Hypo. Ja.
zumindest als Zeuge geladen.
Ja, beim Untersuchungsausschuss, der Exo mit, da müssen wir die Urne hinstellen, oder?
Nein, der Zeuge muss ja die Wahrheit sagen, das geht ja nicht.
Achso, ein Zeuge muss die Wahrheit sagen, das geht nicht. Dann können wir nicht einfach.
Zum ersten Mal, wenn er nichts sagt, ist es der Wahrheit am nächsten. Also das ist
aber das, finde ich, ist eine der größten Dummheiten der Menschheit überhaupt, dass man eine Leiche ausgräbt und ihr den Prozess macht.
Ja, weiß ich nicht, ob man das jetzt, weil du sagst, eine der größten Dummheiten der Menschheit, muss ich ein bisschen selbstkritisch werden. Heute habe ich wegen dieser Anfrage der Hintergründe, meiner Ansicht nach, weiß ich nicht, wie intelligent es ist, einen in Wirklichkeit, ich sehe jetzt den Hintergrund hinter mir, aber einen in Wirklichkeit grünen Hintergrund durch meinen eigenen zu ersetzen, wie es eigentlich
nein.
Ist. Ja, deswegen, ich hätte sonst die anderen Hintergründe nicht reintun können. Und jetzt denke ich mir, ist vielleicht ein bisschen deppert, dass ich eigentlich meinen eigenen Hintergrund...
Moment mal, du sitzt vor einer grünen Wand?
Ich sitze vor einer grünen Wand, das ist in Wirklichkeit eine grüne Wand und deswegen finde ich das... Ich überlege.
Und dahinter sind deine Gitarren?
Ja, die sind genau dahinter. Und ich habe selber, jetzt habe ich selber gerade gedacht, wieso habe ich eigentlich dann die grüne Wand? Und deswegen weiß ich gar nicht, ob das die größte Dummheit der Menschheit war oder ja, das,
was ich möchte deine Heiligkeit, Stefan, den Sechsten hiermit freisprechen von der größten Dummheit der Menschheit.
Die habe immer noch ich. Warte mal, wie komme ich denn da überhaupt hin?
Im Zuge der... Jetzt ist er weg. Auf. Wie bist du jetzt weg?
Aber die Gitarre. Ah, da bin ich wieder. So, Entschuldigung.
Nein, im Zuge dieser Geschichte ist mir ein kleines Detail im Zuge dieser Geschichte noch, wer auch an dieser ganzen Intrige und so weiter, dass die den Ausgaben beteiligt war, sozusagen indirekt, war ein gewisser Arnulf von Kärnten.
Mhm. Ja, na, bitte.
Trifft sie. Ist eigentlich auch eine österreichische Geschichte. Arnulf von Kärnten wurde vom Papst Formosus gebeten, Rom einzunehmen, weil der Formosus jemanden anderen zum Kaiser gemacht hat, ja, zum römischen Kaiser. Also es gab Ostfranken und Westfranken. Und die Franken, das waren also die, zur Zeit nach dem fränkischen Kaiser, die Karolinger eigentlich waren das. Und dieser Arnulf von Kärnten war ein Urenkel von Karl dem Großen und der wollte selber Kaiser werden. Ja,
und der wurde gebeten?
Ja, ja, der Formose hat
ihm gesagt... Wie bittet man jemanden, bitte kannst du Rom einnehmen? Ja,
der hat eine Gesandtschaft zu dem geschickt, zum Arnulf von Kärnten, der war gerade im Ostfrankenreich auf irgendwelchen Raubzügen und hat ihm gesagt, komm doch bitte, greif Rom an, dann kann ich dich zum Kaiser machen. Es gab eine Zeit lang zwei Päpste und zwei Kaiser, genau in der Zeit. Und dieser Arnulf von Kärnten ist mit irrsinnig vielen Pferden und Kriegern Richtung Rom marschiert. Allerdings, wie sie sich Rom genähert hat, ist unter den Pferden eine Art Seuche ausgebrochen und denen sind innerhalb von 3-4 Tagen fast alle Pferde gestorben. Jetzt steht der Arnulf von Kärnten, will Kaiser werden, der Papst hat gesagt, er macht mich zum Kaiser. Ich werde Kaiser des Ostfränkischen Reiches, ich bin aber König des Ostfränkischen Reiches, ich werde Kaiser von Westrom sozusagen, also der römische Kaiser. Und in einer Viertelstunde müssen wir angreifen, jetzt sind die Pferde tot. Sie haben bei Bauernhöfen Kühe rausgeholt, haben den Leuten die Kühe gestohlen, haben die Kühe gesattelt und sind reihenweise, sind ostfränkische Soldaten auf Kühen vor Rom gestanden. Und der muss sich gedacht haben, den Trottel soll ich zum Kaiser machen, der weiß ja, ich kann nicht einmal ein Pferd von einer Kuh unterscheiden. Das ist auch eine wunderbare Geschichte eigentlich.
Sehr schön. Das ist eine schöne Geschichte.
Das war, es erinnert auf FAD, glaube ich, ist das heute auch gestanden, weil das mit Tieren, finde ich, ich fand das so berührend. Irgendwo in Südafrika im Zoo steht ein depressives Nilpferd, habt ihr das gesehen? Und nein. Die Tierpfleger, weil die haben kein zweites Nilpferd, kein Weibchen für die gefunden und das haben sie in dem, glaube ich, Nilpferd zwei Schafe zur Seite gestellt.
Und das aber es sind depressive Schafe, muss man sagen.
Ich habe mir gedacht, du bist eh schon traurig als Nilpferd allein in deinem Gehege. Dann kriegst du noch Schafe dazugestellt, die du wahrscheinlich.
Aber das ist eine Ungleichbehandlung, weil bei anatolischen Schafhirten regt man sich auf, dass sie was mit Schafen haben und dieses Nilpferd haben einfach. Deine Frechheit. Deine Frechheit. Ja, meine Damen und Herren, das war. Hast du noch was, Klaus? Dummheit
der Menschheit. Ich hab heute nur von Mark Twain, weil ich bin ja der Top-Vorbereitete immer hier, der Superstreber.
Aber Moment, wir müssen zuerst den Jingle, unsere Rubrik, das waren die größten Fehler der Menschheit, ist vorbei.
Die größten Fehler der Menschheit!
Das gefällt mir sehr gut.
Ein Arzt, der Tabletten braucht.
Ich habe genug.
Ja. Ich bin ja top vorbereitet, weil ich bin ja der Einzige von uns dreien, das weiß ich jetzt schon. Ich bin auch in der Schule in der ersten Reihe gesessen, natürlich deswegen, der einen tröstenden Satz vorbereitet hat. Ich habe keinen tröstenden Satz vorbereitet, muss ich aber leider auch mich gleich einmal ausbessern. Aber ich habe von Mark Twain heute einen Satz gefunden, der passt so schön zur momentanen Lage der Bundesregierung, dass man den einfach sagen sollte. Der Mark Twain hat einmal geschrieben, sobald wir unser Ziel aus den Augen verloren haben, verdoppeln wir unsere Anstrengungen.
Ja, das ist aber sehr richtig.
Ja, schön, oder?
Ja. Ja. Das ist eigentlich gar nicht, das ist sehr beunruhigend.
Das ist der Satz zur Pandemie, habe ich mir gedacht,
ja, oder? Ja, das ist wirklich der Satz zur Pandemie, ja.
Ja.
Ich habe auch, natürlich bin nicht nur sitzen geblieben, ich habe auch das Tröstende vergessen.
Ja.
Ich werde nächste Woche mit 4 trösteten Sätzen nachholen, ich schwöre.
Haben wir einen Titel jetzt noch für die Folge? Ah ja, irgendwas mit den, was war
Schildkröten? Wenn ein Adler einen Unhutler trinkt, dann ist es ein Ahadler.
Ja, es ist wieder ein bisschen zu lang. Sie sagen zu uns, wir dürfen nicht so lange Titel machen.
Wenn ein Adler plus Unhutler ist gleich wie eine mathematische Formel. Adler
Ahadler plus Unhutler ist gleich Ahadler.
Ja, das ist gut. Adler plus Unhutler ist Ahadler. Meine Damen und Herren, wir verabschieden uns herzlich. Das war die Folge Adler plus Uhudler ist gleich Ahadler von unserem Podcast Alles außer Corona. Es verabschieden sich ganz herzlich Omar Sarsam.
Schönen Nachmittag nach Wien.
Klaus Eckel.
Schönen Nachmittag auch von meiner Seite.
Und auch von meiner Seite, Michael Nevrani, alles Gute. Meine Herren, bis nächste Woche.